Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des System Matters Rollenspiel Podcast. Mit mir dabei ist der Daniel.
Hallo.
Der Matthias.
Hallo.
Und ich bin der Patrick. Und bevor wir in unsere spannende neue Folge übergehen, auf die ihr euch jetzt schon sehr freuen könnt, frage ich den Matthias, was es bei ihm Neues gibt.
Ja, ich habe mich gestern sehr gefreut, denn ich durfte Eldritch Horror auspacken. Die von mir zumindest sehnlichst erwartete Neuauflage, kann man Neuauflage sagen, eigentlich nicht. Die Leute streiten sich darüber, ob es zu ähnlich zu Arkham Horror ist, das allseits beliebte Brettspiel mit den unzähligen Erweiterungen. Aber ich glaube, die meisten sind sich einig, dass es genug anders ist, ja, um auch die Leute zu begeistern, die Arkham Horror Fans sind.
In der Tradition und, von Arkham Horror, könnte man
sagen. Ja, aber es sind schon, also die Sache ist, es fällt schon vieles, ja, vieles fällt sehr ähnlich aus. Man hat dann wieder diese, anstatt Arkham hast du jetzt die ganze Welt vor dir auf der großen Karte, läufst weiter mit deinem Koop-Spiel gegen den großen Bösen, Cthulhu oder Azathoth oder je nachdem, im Originalset sind vier Stück der großen Alten drin. Und dann gibt es wieder diese Karten, diese Zufallskarten und wenn man dann quasi durch die Welt reist, dann hat man diese Zufallsbegegnung und muss dann würfeln und Portale schließen. Also da sind schon, also man kann das nicht verheimlichen. Ja, da sind schon sehr viele Ähnlichkeiten zu Arkham Horror. Jetzt ist nur die Frage, ist es besser oder schlechter. Da bin ich gewillt, das herauszufinden. Zumal ich nicht so ein großer Fan von Arkham Horror bin, gebe ich zu. Aber ich habe mich dann doch hier zu überreden lassen, weil das wirkt da eigentlich sehr nett. Und die neuen Mechaniken interessieren mich dann doch. Und ich habe bereits das Regelwerk studiert, will ich sagen. Das macht einen viel, viel besseren Eindruck. Ich weiß nicht, wer Arkham Horror kennt, der weiß, dass das Regelheft war eine Gesamtkatastrophe, möchte ich es mal nennen. Am besten ist, man hatte jemanden, der einem das beibringen konnte. Ansonsten war das schon sehr, sehr verwirrend. Und wenn dann noch die Erweiterung mit dazu kam, naja gut, die kenne ich ja auch nicht so genau. Zu Eldritch Horror, ne, ist jetzt kürzlich auf Deutsch erschienen. Gibt es im Englischen auch schon die erste Erweiterung zu. Soll sehr gut funktionieren. Zumal einige Leute natürlich Fantasy Flight Games vorwerfen, dass sie im Grundspiel zu wenig Material drin haben, also diese Kartenstapel für die einzelnen Kontinente, das sollen sehr wenige sein, die wiederholen sich dann schon mal und das wird quasi direkt durch die erste Erweiterung beseitigt. Dazu kommt ein neuer großer Alter, Yik, den man besiegen kann und das ist dann quasi wie so ein neues Setting. Die großen Alten beeinflussen das Koop-Spiel im Grunde wie im Arkham Horror auch. Da gibt es ja Zusatzregeln dafür, was dann jede Runde passiert. Einige Monster verändern sich und so weiter und so fort. Grundsätzlich die Änderungen, die ich dann so gesehen habe, ohne sie jetzt im Spiel gesehen zu haben, zum Beispiel, es gibt kein Geld mehr. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Das wird jetzt alles durch so Würfe gemacht und man muss nicht mehr so viele Boni, glaube ich, aufeinander zählen.
Aber du hast auch gesagt, der beliebte Trashcan Pete ist auch nicht mehr dabei.
Der ist nicht mehr dabei,
das ist eine Schande.
Ja, obwohl es eine Menge neuer Charaktere gibt, die dabei sind, fällt es doch auf und ich finde leidvoll, fällt es auf, dass das alte Design so übernommen wurde. Also, ja, das ist der Kultist. Wenn man die Bilder sieht, dann weiß man, ja, das war Arkham Horror, das war Willen des Wahnsinns und das waren eigentlich, ach, das war ja hier Elder Sign, das waren eigentlich alle Brettspiele von Fantasy Flight, die irgendwas mit Cthulhu zu tun haben.
Denk auch an die Kartenspiele, das Call of Cthulhu Kartenspiel, da waren die Bilder auch drin, ja.
Dazu muss man jetzt sagen, wie bei jedem Fantasy Flight Gamespiel, ja, man hat einen Heidenspaß dabei, das auszupacken. Denn die Komponenten sind großartig, die Karte sieht ganz toll aus, Also das Material ist super, aber ja, ich gebe zu, dann ist das Design ist irgendwie, das stumpft langsam ab. Es ist ja gut, aber es ist doch, mein Gott, man kennt es jetzt irgendwie, ne? Und ich gebe zu, ich war froh, Ash Can't Pete nicht mehr zu sehen, auch wenn ich seinen Hund vermisst habe. Aber ja, mal gucken. Ich bin mal gespannt. Ich werde mal, ne, es geht von 1 bis 8 Spielern, also mal gucken, wie das dann so ausgeht. Ja, ich bin gespannt, ob der Politiker, ein neuer Charakter, den es da gibt, ob er die Welt retten kann und wie im Flavortext von ihm steht. Hoffentlich wird er die großen Alten besiegen und im Idealfall ohne eine einzige Wählerstimme zu verlieren. Ich bin
Exzellent.
gespannt. Ja, also ich kann es kaum abwarten. Ich gebe zu, ich bin da habe ich mich sehr drauf gefreut. Mal gucken, wie es ist.
Ja, ich habe nach der RPC wieder meine Messeerkältung abgeholt, wie üblich. Die trage ich immer noch mit mir rum. Außerdem habe ich auf der RPC ein paar Sachen gekauft. Unter anderem habe ich mir GURPS Illuminati sichern können. Das habe ich in einem Forum gekauft. Und der junge Mann, der es mir verkauft hat, kam extra zu unserem Cthulhu-Rufstand vorbei. Und das war ganz gut. Da habe ich mir nämlich die Versandkosten gespart. Außerdem habe ich eine Abenteuersammlung für The Laundry geholt. Das ist ein Rollenspiel, was auf dem Cthulhu-Mythos basiert und den Büchern von Charles Stross. Und da sind 5 oder 6 Abenteuer drin, die von Gareth Hanrahan geschrieben sind, Cthulhu-Abenteuer. Und das kann man ganz gut gebrauchen zu dem Laundry-Rollenspiel, was hier rumsteht. Ansonsten habe ich noch die Malmsturmwelt mitgenommen. Die fehlte mir nämlich noch. Das ist nicht nur optisch sehr schön, sondern auch inhaltlich. Passt ganz gut zu dem Conan-Thema, in das ich mich vor einiger Zeit eingearbeitet habe. Und ja, natürlich ist auch noch der Garstig-Band erschienen. Endlich. Und der ist ganz hübsch geworden, finde ich.
Schamlose Eigenwerbung.
Bin zufrieden.
Hat der Chefredakteur das ganz gut hingekriegt?
Ja, ich denke schon. Der Bandredakteur war ganz gut. Ich hoffe natürlich, dass er auch gelesen wird und nicht nur in den Schrank gestellt wird. Das ist ja immer das Hauptproblem. Über Feedback würden wir uns natürlich alle sehr freuen. Ja, und außerdem lese ich gerade noch sehr begeistert von Kenneth Hyde die Suppressed Transmissions. Das ist eine Essay-Sammlung, die er mal im Pyramid Magazine geschrieben hat, zu ganz unterschiedlichen Themen. Also angefangen von seltsamen Legenden um Robin Hood bis hin zu Erklärungsversuchen, wer Jack the Ripper eigentlich war und die merkwürdigen Ideen von einigen Verschwörungstheoretikern zum Thema Ross oder keine Ahnung, das internationale Finanzkonglomerat, die Bilderberg Group, was auch immer. Passt also auch sehr gut zu dem GURPS Illuminati. Ja, das war es eigentlich schon. Patrick, was gibt's denn bei dir Neues?
Ja, ich habe gerade überlegt, aber ich glaube, die wichtigste Errungenschaft der letzten Woche wäre ja sicherlich, dass der größte Dinosaurier aller Zeiten endlich entdeckt worden
Gott
ist.
sei Dank.
Ja, 40 Meter lang bin ich gerade beim Internetsurfen drüber gestolpert. Aber im Ernst, neben diesem Wissensblock wieder zu den Banalitäten des Rollenspiels, ich war ja auch bei der RPC, habe da das eine und andere gekauft. Will ja da jetzt nicht auf alles eingehen. In erster Linie war es viel DSA-Kram, da gehe ich gleich noch drauf ein. Und der Nachtwachenband zu dem Lied von Eis und Feuer, dem Rollenspiel dazu. Was ich erst nicht kaufen wollte, weil man mit 2 Frauen in der Gruppe wohl kaum dazu kommt, Nachtwache zu spielen. Zumindest wenn die keine Lust darauf haben, Männerrollen zu übernehmen. Aber es gibt da, und das fand ich ganz interessant, eben auch die Möglichkeit, Wildlinge aus dem Norden zu spielen. Und das wollte ich mir nochmal genauer angucken. Etwas genauer habe ich schon reingeguckt in das DSA 5 Beta-Regelwerk. Das ist ja zur RPC rausgekommen und es gibt da auch in Foren wohl schon die ersten Diskussionen. Ich gucke mir die nie so genau an, weil manchmal geht mir das da zu sehr in die Details. Ich habe in einem Blogbeitrag auch schon gelesen, dass irgendjemand geschrieben hat, das wäre ein völlig neues Spiel, überhaupt nicht mehr zu
Das kann
vergleichen.
ich mir kaum vorstellen.
Ich auch. Ich bin eher zur gegenteiligen Position gekommen, aber ich glaube, das zeigt die Bandbreite, die Ulysses da zu stemmen hat an DSA-Spielern. Die einen, denen das viel zu viel Regeln waren oder die sich da ein bisschen mehr Pfiff erhofft hatten und denen, die selbst diese kleinen Änderungen, die es da gab, schon zu viel waren. Also ich werde da ja nochmal mehr im Detail drauf eingehen, aber ich finde die Entschlackung, die sie bei Talenten oder bei den Sonderfertigkeiten, also da Veränderungen, die sie da vorgenommen haben, zum Beispiel, dass Sprachen eben keine Talente in dem Sinne mehr sind, sondern einfach Sonderfähigkeiten, die in verschiedenen Stufen gelernt werden, ist zum Beispiel eine Vereinfachung, die ich ziemlich gut finde. Beim Kampfsystem, das hatte ich hier auch schon mehrmals diskutiert, habe ich noch nicht so die gravierende Änderung festgestellt. Auch da habe ich den Eindruck, es ist einfach aufgeräumt worden, so ein bisschen aussortiert worden. Das müssen wir aber hier auch noch genauer testen, um uns anzugucken, wie funktioniert das dann in der Praxis. Wo ich auch noch nicht weiß, was ich persönlich davon halten soll, ist, wie mit Geweihten umgegangen wird. Also mir war in 4 eigentlich schon dieser Mechanismus, dass Geweihte wie Zauberer agieren im Prinzip schon fast zu viel und das ist jetzt noch weitergebracht worden. Also die Ähnlichkeit zu einem Magier ist jetzt nicht mehr so gravierend unterschiedlich. Die haben gleich viele Punkte. Du würfelst da auch auf deine Liturgie und wirkst damit dieses Wunder. Ich habe immer so den Ansatz gehabt, dass ich eigentlich das Mystische bei Geweihten viel interessanter fand und dann als Spielleiter eben entsprechend mit ein bisschen Willkür, wie eben so ein Gott dann vielleicht reagieren würde, darauf agieren konnte, anstatt mich mit Würfelwerten und Zauber und gelungen oder nicht gelungen daran zu setzen, weil das nimmt so die Mystik daraus, meines Erachtens. Aber
Das
das
ist
ist, glaube ich, so
ein
eine Geschmacksgeschichte.
tolles Konzept, wenn die Spieler dann Kekse dir darbieten, als Opfergaben sozusagen. Bist du dann
Naja,
gnädiger gestimmt? Das ist lustig.
das ist mal doch grundsätzlich, oder?
Ja, das
Ich
stimmt.
frage jetzt mal nicht nach, was ein Geweihter ist. Ja?
Ich
Also,
wollte gerade
also was
sagen,
ist ein Priester?
Matthias, wie siehst du denn dieses Dilemma? Also.
Nein, im Prinzip, und das ist das, was also ein bisschen, jetzt hast du den Geweihten oder den Priester bei DSA, hast du jetzt wie so ein Kleriker bei D&D, so mein Eindruck, ne? Also ich habe den Unterschied bei Klerikern und Magier war für mich auch eher ein, wie spreche ich bei D&D meine Zauber.
Ja, der Kleriker
Und hier habe ich.
kann auch kämpfen. Der Magier ist ja zu schwach.
Ja gut, okay. Dahin kommen wir jetzt zu sehr in die Details
Ja,
von
das ist
DSA, aber
wahr.
manche können es, manche nicht und was weiß ich. Also solche Sachen.
Hast du denn auch das D&D ab 18 Abenteuer mittlerweile
Das
mal
DSA ab
reingelesen?
18.
Stimmt,
Nein,
das
noch nicht.
DSA ab
Das,
18, ja.
wir haben da die PDF haben wir vorliegen, aber ich bin einfach noch
Ah,
nicht dazu
okay.
gekommen, da auch mal reinzulegen. Die Beta-Abenteuer, da habe ich in zwei reingucken können. Die finde ich jetzt auch nicht unbedingt schlecht, aber da kann ich jetzt auch noch nicht zu sagen. Auch die werden wir in dem Zusammenhang dann ausprobieren. Also die Abenteuer, die es dazu gibt, das gibt es ja auch alles kostenlos im Internet. Sollen noch immer verschiedene Schwerpunkte in ihren Talenten und den erforderlichen Regeln haben, sodass man immer so ein bisschen anderen Schwerpunkt hat, wenn man das ausprobieren will mit den Abenteuern.
Eigentlich hätten wir eine
Aber.
reine News-Sendung machen können. Mir ist nämlich gerade noch was Tolles eingefallen, wo wir nämlich gerade bei Regeln sind und den PDF-Sachen. Das Splittermond erscheint nämlich auch umsonst als PDF, das Grundregelwerk, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Genau, das haben sie ja auch auf der RPC bekannt gegeben. Ich habe ja auch mit Uli Lindner, um jetzt den Blog sozusagen dann komplett zu machen, ein Gespräch geführt. Die Tonqualität ist leider noch immer doch mieser, als ich das gedacht hatte im Vorfeld oder als ich das vor Ort auch angehört hat bei den Probeaufnahmen. Von daher muss ich noch gucken, ob ich es online stellen kann. Ich finde das Regelsystem von Splittermond, das hat eben noch so ein paar nette Kniffe. Und von daher werde ich da sicherlich auch nochmal einen Blick riskieren. Und es gab da im Forum auch noch Diskussionen, ob das gut ist oder nicht gut ist. Und ich glaube, Sie können da mit dem einen oder anderen, der sich sagt, ich würde mir das einfach erstmal gerne angucken, schon damit vielleicht überzeugen. Also schon eine mutige, interessante Herangehensweise.
Hat bei mir schon funktioniert, ja.
Ja, also immerhin. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, dann kommen wir zum eigentlichen Thema, würde ich sagen. Patrick hat es ja schon gut angepriesen und hat die Neugier geweckt. Die Spannung steigt. Alle Hörer sitzen nun am Rand ihres Sessels.
Wir haben auch den Titel gelesen.
Ja, das stimmt. Es geht natürlich um Cliffhanger.
Ach Mist,
Ja.
Entschuldigung. Wir müssen den Titel umbenennen.
Und zwar sind Cliffhanger im Rollenspiel eine interessante Möglichkeit, aber vielleicht auch ein Hindernis. Das werden wir dann noch im Laufe der Folge sehen. Wir haben uns mit diesem Thema schon einmal beschäftigt. Es ist schon ein paar Jahre her. Leider ist diese Episode ja verschollen, kaputt. Sie gehört jedenfalls zu unseren apokryphen Episoden. Und bevor wir starten, ein paar Dinge rund um Cliffhanger. Also die Idee von Cliffhanger ist natürlich, dass der Zuschauer, es kommt aus dem Film oder dem Radio, würde ich sagen, oder auch der Literatur, dass der Zuschauer sozusagen in der Handlung weiter involviert ist und auch gerne weiterlesen möchte. Er möchte wissen, wie es weitergeht. Also Dan Brown hat wahrscheinlich seine gesamte Karriere auf Cliffhanger aufgebaut. Aber Dan Brown gehört auch zu den Autoren, die ganz grauenvolle Cliffhanger machen. Wie beispielsweise, der Mann geht durch die Tür und dann spürt er von hinten die Hand auf der Schulter. Und dann ist das Kapitel zu Ende. Und dann liest du weiter, ach, es war nur die Putzfrau, die ihm sagen wollte, dass sie jetzt Feierabend macht. Das sind ganz grauenvolle Cliffhanger, auf die man so im Rollenspiel am besten nicht sehen sollte. Eigentlich kommt das Ganze aus dem Pulp-Genre, würde ich sagen. Und da vor allen Dingen an diesen Kurzserien, die damals im Kino liefen. Also das, was heute Indiana Jones ist, das lief früher mal im Kino in so kleinen Episodenfilmen. Und jede Episode endet mit einem grauenvollen Cliffhanger. Also wie beispielsweise die Flash Gordon-Sachen. Dann sieht man irgendwie Flash Gordon, wie die Rakete auf ihn zufliegt. Und dann, ja, nächstes Mal geht es dann weiter. Und wie wird unser Held aus dieser Situation entkommen können.
Also im Prinzip wie bei vielen Serien heutzutage, die ja
Genau.
auch gerne am Ende dann nochmal einen Cliffhanger reinhauen, zumindest wenn es zusammenhängende Serien sind.
Und sogar mittendrin, wenn man die Werbeblocks sozusagen als natürliche Pause dann sieht. Man möchte natürlich, dass der Zuschauer am Ende des kurzen Intervalls nicht umschaltet, sondern dranbleibt, dann die Sendung weiterschaut. Das Interessante ist natürlich, wenn man so Cliffhanger bearbeitet, dann sollte man als Spielleiter ein gewisses Zeitgefühl mitbringen. Und wie sieht's denn bei dir aus, Patrick?
Grauenvoll.
Sehr gut.
Ich muss sagen, ich habe schon häufiger erlebt, wie ich dann so bei der Vorbereitung, das ist ja ein generelles Problem, ne? Die Frage von Zeitgefühl und vor allen Dingen, wie weit komme ich an dem Tag?
Wie weit kommen die Spieler, würde ich schon eher sagen.
Ja, also wie weit kriege ich, oder wie weit läuft der Plot? Bis zu welcher Stelle komme ich heute in meiner Plotvorstellung voran? Und dann ist genau das, was du sagst, wie weit kommen die Spieler, weil dann sind Szenen, die man relativ kurz sich vielleicht überlegt hatte, werden dann durch Charakterspiel länger, was ja auch okay ist. Und gleichzeitig vielleicht irgendwelche Szenen, wo man gedacht hat, boah, da können die sich jetzt dran festbeißen, wird man eben dann doch überrascht, dass die so beiläufig durchlaufen. Von daher ist es bei mir immer so ein bisschen überraschend, wie wenig Zeit am Ende meines Spielabends dann doch noch übrig ist. Ich bin darum, um vielleicht dann aber auch den Übergang zu machen, sozusagen dahin übergegangen, mir zwischendurch Szenen zu überlegen, wo ein Cliffhanger denkbar wäre, um dann zu sagen, wie viel Zeit haben wir noch. Abzuschätzen, reicht es bis zur nächsten Szene oder mache ich lieber hier dann den Schlussstrich für den Tag. Das ist ja dann, das sind jetzt sozusagen für den Ende des Spieltages. Wir haben ja gleich das noch so ein bisschen aufgeteilt.
Was natürlich sich immer lohnt, das ist so ähnlich wie ein Referat oder einen Vortrag halten oder sowas. Eine Uhr ist ein sehr nützliches Werkzeug, gerade wenn es eben zum Ende der Spielsitzung geht. Und man dann überlegt, was schaffe ich noch, was kann ich jetzt noch anreißen, um daraus vielleicht einen Cliffhanger zu machen, und was sollte ich besser gar nicht erst anreißen, weil das einfach zu viele Dinge noch nach sich zieht. Und es wäre dann schade, wenn ich das inmitten der Action sozusagen unterbreche. Da passt, glaube ich, ganz gut. Das ist so ein Thema, was ich mit Matthias dann auch oft diskutiert habe, zum Thema Kämpfe. Sollte ich die Spielsitzung sozusagen beenden, wenn ein Kampf kurz bevorsteht? Oder sollte ich die Spielsitzung in einem Kampf
Ich
beenden?
glaube, das verträgt sich dann einfach nicht mit den nicht Vorgaben, aber ich sag mal zu dem idealen Start einer Rollenspielsitzung. Wir müssen ja eher überlegen, nicht nur wie beende ich eine Rollenspielsitzung, sondern wie starte ich die auch. Und ich glaube, ist jetzt nicht ein Kardinalsfehler, aber ist schon, also ich finde es nicht besonders clever, einen Rollenspielabend oder Tag, wie auch immer, mit einem Kampf direkt zu beginnen, wenn die Leute sich noch einfinden und so. Also da haben wir, glaube ich, eine ganze Episode drüber gemacht, wie starte ich auch einen Rollenspielabend. Also deswegen sollte ich einen Kampf auch eigentlich nicht darin enden lassen. Es sei denn, ich habe vielleicht gar nicht erst vor, bei der Auflösung des Cliffhangers am nächsten Spielabend diesen überhaupt aufzulösen. Das ist jetzt vielleicht, ne, wenn man das ja so hinbekommt, dann kann man das ja vielleicht gerade noch so machen. Wenn ich weiß, am nächsten ich beende den Kampf dann irgendwie automatisch und habe dann einen neuen Einstieg in den neuen Abend. Aber dann muss ich genau das irgendwie auch geplant haben. Ansonsten, nein, kann ich mir nicht, ich kann mir keinen guten Cliffhanger, ehrlich gesagt, sonst vorstellen. Beziehungsweise, ich würde einfach nicht wollen, weil da kommen wir dann später, ich bin jetzt per se kein Fan von Cliffhangern im Rollenspiel, dass ich dann sage, das wäre es nie wert, einen Kampf in den nächsten Spielabend reinzuführen. Das würde ich immer verhindern. Ich denke, gerade ein Kampfbeginn eignet sich ja schon fast eher, ja, weiß ich nicht, entweder führe ich den noch zu Ende, den Kampf, oder ich starte ihn gar nicht erst. Ich glaube, das wären so vielleicht. Ich habe aber auch nicht so das gute Gespür wie jetzt. Da schließe ich mich eher Patrick an, um dann überhaupt quasi in der Spielvorbereitung schon einen Cliffhanger zu planen. Weil ich eben auch nicht verlässlich, oder ich meine, niemand kann verlässlich planen, wohin der Rollenspielabend geht. Und deswegen versuche ich gar nicht erst da gezielt einen Cliffhanger reinzubringen. Wenn er sich dann bietet, okay, dann kann man ihn wahrnehmen, aber ansonsten würde ich das sein lassen. Und ja, ein Kampf in Voraussicht oder mitten im Kampf oder ja, nach dem Kampf kann man vielleicht noch machen, aber ansonsten würde ich das, glaube ich, tun, nichts vermeiden.
Die Idee von so einem Cliffhanger ist ja, womit wir dann bei dem nächsten Punkt wären, die Idee ist ja eigentlich so wie eben bei der Literatur, beim Film oder beim Hörspiel, das Publikum, in dem Sinne die Spieler, sozusagen spannungsgeladen auf den Kanten ihrer Stühle sitzen zu lassen, um dann der nächsten Sitzung hinterher schon entgegenzufiebern. Oder das Ganze kann man natürlich nicht nur von Sitzung zu Sitzung machen, das wäre dann der nächste Punkt, sondern wir bleiben erstmal dabei, während einer Spielsitzung sozusagen Cliffhanger zu erzeugen. Das sind diese kleinen Cliffhanger, die man sozusagen in TV-Serien sieht, kurz bevor der Werbeblock kommt oder sowas. Ich würde jetzt einmal ganz grob unterscheiden zwischen Cliffhangern, die im Rollenspiel passieren und Cliffhanger, die im Kampf passieren oder in der Konfliktsituation.
Ich finde es über die Idee, während eines Spielabends eine vorher geplante Pause, Essenspause, wie auch immer, oder in welcher Form würdest du die dann bringen? Weil ansonsten ein Cliffhanger in einer Serie oder in der Literatur ist ja dann meistens begleitet, eigentlich immer begleitet, von einem Szenenwechsel. Die Frage ist, an einem Rollenspiel, wohin wechselst du? Du hast nur die Spieler.
Ja, zu einer anderen Gruppe. Also manchmal hat man ja zum Beispiel die Situation, die einen schleichen vorne rum und die anderen hinten rum. Keine Ahnung, so ganz simpel, ne? Dann knatscht bei dem einen die Diele oder man sieht einen Schatten, der auf die zukommt. Keine Ahnung. Das sind jetzt so ganz aus dem Bauch
Okay,
raus,
das
ne?
ist
Aber
gar
wechselt
nicht
schon zur
schlecht, ja.
anderen Gruppe rüber. Das ist, glaube ich, so das, wo ich mir das am ehesten vorstellen kann. Oder wenn es eben eine kurze Pause im Spiel geben soll.
Die kurze Pause im Spiel, die Essenspause, die ist ja zum Beispiel bei Fiasco und auch bei Monségur fest eingeplant. Das ist zum Beispiel ein interessanter Punkt. Also wenn man seinen Spielabend entsprechend plant und man sagt, alles klar, wir treffen uns um 18 Uhr und um 20:30 Uhr machen wir eine Essenspause, dann kann ich als Spielleiter damit natürlich schon arbeiten. Dann weiß ich, alles klar, wenn ich bis 20:30 Uhr ungefähr Zeit habe, dann schaffe ich das, das und das. Da bietet sich natürlich an, diesen schönen kleinen Cliffhanger einzubauen, denn dann essen die Leute und kommen nicht wieder raus aus dem Ganzen, sondern haben im Hinterkopf, hey, da war doch der Troll, der gerade durch die Brücke gebrochen ist und jetzt müssen wir aber irgendwie über die Brücke, wie.
Ja, aber du kannst doch nicht Rollenspiel nach Uhr machen. Also ich finde das, ich wüsste gar nicht, wie das klappen könnte.
Das ist ganz
Du kannst
einfach.
doch,
Du
du
hast
kannst doch höchstens
nur.
sagen, nachdem die Szene vorbei ist, nachdem sie den König getroffen haben, da mache ich eine Pause. Aber nicht um, warte sich, ich habe jetzt noch 1,5 Stunden und dann machen wir eine Pause. Und also dann kannst du ja nie wissen, wo du in 1,5 Stunden
Aber
bist.
das ist das Geheimnis des Scene-Framings. Also du kannst doch als Spielleiter hast du doch die Macht sozusagen, die Szenen so kurz oder so lang zu haben, wie du möchtest. Wie die Spieler darauf eben reagieren.
Ja, bis sie dir rebellieren und sagen, ey, weil ich wollte aber eigentlich noch was sagen.
Ich glaube, womit Matthias redet, du kannst nicht pünktlich wie die Schweizer Eisenbahn dein Spiel machen. Also du kannst nicht sagen, Punkt 20:30 Uhr hört man auf. In der Regel peilst du sowas an, hoffst, dass du ein paar Minuten eher diese Szene quasi abschließen kannst und andererseits hoffst du, dass die Spieler nicht rebellieren, wenn du vielleicht 5 Minuten länger dafür brauchst. Also du musst es anpeilen. Es ist nicht so dieses Punkt 20:30 Uhr ist Essenspause. Was ist, wenn man Essen bestellt oder so, natürlich immer etwas schwieriger macht. Ich glaube, worum es ja geht, ist, wenn es irgendwie Pausen gibt, das dann anzugreifen. Und es muss dann natürlich, ist mir gerade durch den Kopf gegangen, birgt das natürlich auch das Risiko, dass man bei so einer Szene und so einer Pause dann trotzdem wieder rauskommt. Ne? Also du baust das Ganze zu einem Höhepunkt wieder auf, da sitzen sie alle gemütlich bei ihrer Pizza zusammen und lachen und so weiter. Und dann, oh mein Gott, da war ja gerade diese gruselige Szene. Ist immer die Frage, wie gut dann der Cliffhanger dann noch wirkt und ob es nicht vielleicht doch sinnvoller gewesen wäre, das durchzuziehen. Das muss man aber, glaube ich, immer von Gruppe zu Gruppe und von Stimmung zu Stimmung auch immer ein bisschen abhängig machen.
Wichtig während dieser Spielsitzungs-Cliffhanger ist eben der Umgang mit Schnitttechniken. Also das ist eigentlich so das A und O dabei. Wenn es eben dann darum geht, während eines Kampfes einen Cliffhanger zu erzeugen oder so etwas, also einen Spannungsmoment zu erzeugen. Und du hast eben den Spieler, der mit seinem Bogen, den Ork, der die Fackel trägt und gerade an Helms Klamm entlangläuft. Und er hat ihn sozusagen im Visier und muss ihn jetzt erschießen. Und dann würfelt der Spieler und sagt, was er gewürfelt hat. Und dann geht der Spieler einfach nochmal kurz zu der anderen Szene, wo die andere Gruppe gerade dabei ist, die Orks an der kleinen Seitenpassage anzugreifen, um dann eben da nochmal diesen kleinen Spannungsmoment zu erzeugen. Das kann man sozusagen gut im Kampf machen. Das wären dann so ganz kleine Mini-Cliffhanger.
Ja, ich finde auch, wenn man mit Würfelbechern arbeitet, wie irgendwie meine Spielrunde, das ist mir gerade so bei der Vorbereitung durch den Kopf gegangen, ist natürlich auch sehr schön, du lässt den Spieler würfeln und aber der Würfelbecher bleibt unten, bis die Szene wieder dran ist. Das macht natürlich dann je mehr Sinn, desto bedrohlicher die Situation für diesen Spieler vielleicht sogar ist. Ne? Also jeder kennt so diese paar Würfel, die man dann ab und an mal hat, wo dann wirklich alles Mögliche von dran abhängt. Und dann das zu haben, aber sowas kann man natürlich noch weniger planen als alles
Ja,
andere.
zumal ihr irgendwie immer davon ausgeht, das klingt so, als würdet ihr regelmäßig die Gruppen aufteilen, um dann die Szenen wechseln zu können. Das ist ja normalerweise nicht im Sinne des Erfinders, beziehungsweise ja, die meisten versuchen absichtlich, sich eben nicht zu trennen. Ob sie das als Spieler selber tun wollen oder ob man quasi sich intern darauf einigt, das so selten wie möglich zu tun, weil das eben für den Spieler meistens eigentlich keine sehr dankbare Aufgabe ist. Und für die Spieler ja eigentlich auch nicht, wenn sie quasi nur den Spielarm 50% damit verbringen zu spielen.
Ja, aber du hast ja im Kampf sozusagen eine natürliche Trennung, weil jeder sozusagen mit seinem Gegner zu
Ja
tun hat.
gut, aber da, nee, also ich würde nicht im Kampf bei jedem, das wäre ja faktisch jeder Wurf, der da wäre. Also ich
Nein,
finde ein,
das ist missverständlich. Also es geht ja nicht darum,
ja.
immer einen Cliffhanger. Das ist eben die Dan Brown-Methode, wo jedes Kapitel mit einem Cliffhanger endet. Und dann wird jeder Cliffhanger, der wird dann so banal, dass es einfach keine Aussagekraft mehr besitzt. Das ist natürlich Schrott. Nee, man muss schon das Gefühl haben als Spielleiter, und das ist eben schwierig, das muss man eben lernen, um zu gucken, wann setze ich diese Technik hier ein, die sehr gute Ergebnisse liefern kann, und wann lasse ich es lieber. Und das muss man dann tatsächlich nicht machen, weil gerade im Kampf, je nachdem, was man für ein System spielt, aber wenn man jetzt eben ein sehr taktisches System hätte, wie beispielsweise D&D oder Iron Kingdoms oder sowas, dann muss man da nicht zwangsläufig die ganze Zeit mit Cliffhanger arbeiten, weil die Spannung ja dann schon auch im Kampfsystem selbst liegt. Also das ist dann nicht nötig, das noch mit Cliffhangern anzureichern.
Vielleicht kommen wir lieber zu dem Cliffhanger, wie wir ihn sozusagen, wie er, glaube ich, jedem bekannt ist, wo auch eine längere Zeitspanne ist, die man überbrücken muss, nämlich am Ende des Spielabends. Du musst dann die Spieler dafür sorgen, dass sie sich in dem Moment schon auf den nächsten Spielabend freuen. Das ist ja dann so das, was man auch von Filmen oder Serien kennt, wo dann am Ende nochmal dafür gesorgt wird, dass man sich sagt, meine Güte, wie soll ich das jetzt bis nächste Woche aushalten? Bei Rollenspiel wäre es schön, wenn man sagen könnte, bis nächste Woche. Aber vielleicht, was würdest du da empfehlen, Daniel?
Ja, das Schwierige ist ja wirklich nicht nur Spannungen bis zuletzt dann aufzubauen, sondern wirklich darüber hinaus bis zur nächsten Woche oder bis zum nächsten Monat oder sowas. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schafft man das am besten? Wahrscheinlich ist es am besten, wenn man die Neugier der Spieler irgendwie packt. Also, was kommt da gerade scheppernd durch die Tür oder sowas? Und da brechen wir sozusagen den Spielabend ab. Oder eben ganz allgemein gesprochen, es kommt irgendeine neue Information. Die Spieler haben gerade das Mythosbuch entdeckt und können es dann, die haben den ganzen Abend damit verbracht, dieses Mythosbuch zu finden, haben es endlich, können irgendwie die ersten Zeilen lesen und Die Hauptinformation, die kommt aber dann erst beim nächsten Spielabend. So könnte man den Cliffhanger da aufbauen. Aber ich weiß, Matthias ist da kein Fan von.
Ja, der mag das nicht. Ich meine, ich habe das ja groß angekündigt. Ich gebe aber zu, ich finde auch, man sollte die Erwartungshaltung da nicht so hoch ansetzen. Ich sag mal, was ein Cliffhanger sicherlich sehr gut macht, das ist jetzt vielleicht nicht die Spannung über Wochen und Wochen zu verlängern und noch zu halten. Aber wenn es ein guter Cliffhanger ist und ich am nächsten Spielabend ansetze, dann muss man sich mal vorstellen, man sitzt da wieder, dann ist gerade nach einer etwas längeren Zeit, geht es häufig darum, mein Gott, was haben wir letzte Woche nochmal gemacht? Und dann hast du mal die Leute dabei, ah ja, ich glaube, das und das passiert oder das. Und dann gibt es immer andere Leute, die haben vielleicht überhaupt keinen Plan mehr. Und wenn ich dann natürlich einen guten Cliffhanger hatte, dann mag der vielleicht nicht in Erinnerung gewesen sein, aber dann sage ich nochmal, erinnerst du dich nicht an die Szene hier, wo Daniel beschrieben hatte, dass dieses klappernde Ding oder die, was weiß ich, die Statue in dem Raum, die hat auf einmal angefangen mit uns zu sprechen. Ach ja, richtig. Und vielleicht ist man dann etwas zügiger wieder drin. Ich würde sagen, das kann ein Cliffhanger auf jeden Fall dann sehr gut leisten. Und als solcher muss er ja auch vielleicht nicht immer unbedingt die Spannung dann im nächsten Spielabend direkt zu Beginn wieder halten, weil da hatten wir eigentlich schon, sowas ist eh fast gar nicht, bis sehr selten möglich. Aber zumindest kann er sicherlich dazu führen, dass man einen etwas leichteren Einstieg in den nächsten Spielabend hat.
Und das Interesse bleibt sozusagen gewahrt, ne? Also es muss vielleicht dann nicht die nervenzerfetzende Spannung sein, aber das Interesse ist da, wenn man eben mit einer sprechenden Statue gesprochen hat.
Ich habe mich gerade gefragt, du hast jetzt immer Dan Brown so als... aber ich meine, bei ihm hat es ja irgendwie funktioniert, glaube ich, oder? Also man muss es ja vielleicht nicht so plump machen wie er. Ich finde ja auch, man muss einen Cliffhanger nicht, weil plötzlich noch ein Cliffhanger fehlt, am Ende plump einfach reinbringen. Manchmal hat man eben auch keinen oder findet keinen guten und dann lässt man es vielleicht besser als irgendwie eine ganz blöde Geschichte. Aber ich sag mal, so eine Hand auf der Schulter, die du plötzlich spürst, da ist ja, und das finde ich für einen Cliffhanger auch noch eine interessante Problematik, wenn du die Spieler selber in eine bedrohliche Situation oder vermeintlich bedrohliche Situation führst, wenn sie um ihren Charakter zittern quasi, ist das ja sowieso schon immer der Moment, wo du sie am meisten packst. Und von daher ist ja so ein Cliffhanger wie die Hand auf der Schulter nicht unbedingt der schlechteste. Wie du ihn dann am nächsten Mal aufgreifst und wie häufig du dann zu so einer sehr plumpen Sache greifst, ist ja dann noch eine andere Frage. Aber der Cliffhanger selber hat ja da offensichtlich auch funktioniert.
Ich würde aber dennoch, also da würde ich glaube ich Daniels Punkt nochmal unterstützen. Die Spieler an der Neugier packen ist glaube ich grundsätzlich besser. Ich glaube, dann habe ich auch weniger Probleme mit der Auflösung am nächsten Spielabend. Oder ob es jetzt eben das Buch ist, was ich, wo ich die Informationen rausbekommen wollte, oder ob die Statue auf einmal anfängt zu sprechen und dann, ne, komm, dann will ich wissen, mein Gott, was war denn da? Und bei der Hand auf der Schulter oder eben vielleicht oder eben auch das Monster, was wir dann hatten, oder was da immer schreitend durch das Tor kommt, wenn ich jetzt eben ein Rollenspieler, der grundsätzlich keine, also sind ja grundsätzlich clevere Leute, wie wir das wissen, ne? Und dann kann ich vielleicht auch ahnen, ja gut, das wird jetzt aber vielleicht nicht der große Dämon sein oder wer auch immer, der da gerade durch die Tür schreitet, der wird ja nicht mit dem Kampf beginnen wollen und so weiter und so fort. Also
ich glaube, der Unterschied ist, dass du so eine persönliche Bedrohung eigentlich schneller abarbeitest als irgendein, das andere ist ja ein Plot-Element, sage ich mal, was du plötzlich reinbringst. Und das ist natürlich, ich glaube, das ist immer spannender, weil das eine längere Geschichte ist und du damit ja schon eine Vorschau im Prinzip auch auf Inhalte bietest.
Ja, genau. Und vielleicht grundsätzlich auch qualitativ dann einfach ein etwas besserer Cliffhanger ist, oder? Als jetzt eben.
Ja, natürlich. Also darum wollte ich da jetzt auch nicht einen qualitativen Unterschied machen. Ich wollte nur sagen, das andere kann auch wirken, wirkt aber meines Erachtens auch wirklich nicht so lange. Das stimmt schon.
Es ist die Raymond Chandler-Methode, ne? Wenn Raymond Chandler nicht weiter wusste, dann lässt du einfach einen Mann mit einem Gewehr erscheinen. So, das ist ja lustig. Ich habe ein paar Raymond Chandler-Sachen gelesen. Mir ist es nicht aufgefallen, aber ich habe mal einen Kommentar von jemandem gelesen. Chandler hat das dann so gemacht. Und dann ist er tatsächlich, dann kommt dann tatsächlich irgendwo so ein Mann mit einem Gewehr her. Auch wenn der überhaupt keinen Sinn da hat, aber ja.
Ich meine, man muss ja vielleicht auch mal diskutieren, ob ein Cliffhanger wirklich jetzt so das Riesending sein muss. Bei Marvel-Filmen bleiben die meisten Leute sitzen bis zur letzten Minute, weil da kommen noch eine Minute, wenn es hochkommt, irgendwie eine kurze Trailer für einen anderen Film oder solche Geschichten oder irgendwas, was die Geschichte weiterspinnt. Du bleibst aber dafür sitzen und gehst dann da raus und ob das nun eine große Wirkung hat auf dich, sei mal dahingestellt, aber du weißt, ja, da kommt noch irgendwas, da kommt noch was Neues, da kommt noch eine Zusatzinformation zu etwas, wo ich bald mich wieder im Kinosaal befinden kann. Und sowas ist ja dann auch schon mal ganz nett. Mir ging gerade nämlich auch noch durch den Kopf, wenn man jetzt eine längere Kampagne spielt, hast du ja irgendwann das Ende eines Abenteuers oder eines Handlungsstrangs erreicht. Und da jetzt sozusagen aus dieser Handlung noch einen neuen Plot zu machen oder diesen Plot, der ist ja durch. Du musst dir dann was Neues einfallen lassen und dann kann es manchmal sein, dass du keinen Trailer, keinen Cliffhanger hast, keine Vorschau. Aber es kann natürlich auch sein, dass du entweder mit so diesen üblichen Effekten irgendeine Information fallen lässt, die den Spielern zeigt, da kommt noch irgendwas Großes auf sie zu oder irgendwie andere Methoden benutzt, um da zu zeigen, das Ganze ist in einer größeren Kampagne eingebunden.
Das war nur das Puzzleteil. Das
Genau.
Gespensterhaus mit dem Schleimwesen war tatsächlich nur der Gipfel des Eisbergs. Und das wirkliche Grauen wird noch auf euch hereinbrechen, ja. Die nächste Sache ist natürlich, wenn man den Cliffhanger aufgebaut hat, und das ist natürlich dann die etwas schwierigere Variante, der Cliffhanger muss natürlich auch aufgelöst werden beim nächsten Spielabend, wenn man jetzt über Abenteuerabende denkt. Und da hat natürlich der Spielleiter den Vorteil, und das würde ich sozusagen vertreten, diese Meinung, gerade wenn man Pulp spielt, dass man eigentlich jeden Abend mit einem Cliffhanger beenden kann, weil man nämlich dann so 1 bis 2 Wochen Zeit hat, um diesen Cliffhanger dann überhaupt aufzulösen als Spielleiter. So haben es die Pulp-Schreiber früher auch
Ja,
gemacht.
aber die Pulp-Schreiber, die hatten noch ein bisschen mehr Zeit, um sich einen Cliffhanger zu überlegen. Wir haben gerade darüber gesprochen, manchmal entwickelt sich so ein Spielabend vielleicht auch in eine andere Richtung, als man ihn haben will. Und dann so spontan jetzt mal eben einen Cliffhanger rauszuhauen, ist auch nicht ganz einfach, ne? Es ist eine
Es ist eine
Improvisation.
Genrefrage.
Ja, natürlich.
Also ich sehe es genauso. Wenn du eine Runde DSA spielst, dann ist es wahrscheinlich schwieriger, sich mal ganz zügig einen Cliffhanger zu überlegen, wenn man ein sehr komplexes Abenteuer hat, wie beispielsweise die 7 gezeichneten Kampagne. Dann kannst du nicht mal schnell noch so einen Cliffhanger da reinschmeißen, weil das wirkt dann unpassend. Wenn du aber eine lockere Runde Spirit of the Century spielst und ganz am Ende stehst du auf dem Inka-Tempel und hast es geschafft, und dann kommt die riesige Affenpfote aus dem Inka-Tempel unten und reißt dich nach unten in die Tiefe. Das ist ein super Cliffhanger. Also da wär ich natürlich
Aber auch auf
sofort
die Idee
dabei.
musst du erstmal kommen.
Ich dachte jetzt eher an den Zeppelin mit dem Hakenkreuz, aber ich sag mal,
Auch
wir haben
eine
ja,
sehr gute.
ne, also,
Guck mal hier, da haben wir
ich.
schon zwei. Ist auch kein Problem, Cliffhanger zu machen. In dem Genre geht das. Es ist eine
Na
Genrefrage,
gut.
glaube ich. Ja.
Ja, und wenn natürlich die Erwartungen dann vielleicht auch nicht so hoch sind an die Auflösung.
Aber das Tolle ist, du hast ja sozusagen die Woche oder die 2 Wochen oder vielleicht sogar den Monat Zeit, dir eine Auflösung zu überlegen für diesen Cliffhanger. Und da könntest du sozusagen nochmal als interessanten Part machen, bevor dann der nächste Spielabend startet. Dann machst du nochmal eine Erklärung, warum der Zeppelin aus Deutschland sozusagen jetzt angekommen ist. Dann spielen alle Charaktere nochmal kurz Living Cities und spielen alle Leute auf den Zeppelin. Und diese Cutscene endet dann damit, dass der Captain schreit: Da unten sind sie, auf dem Inka-Tempel. Und los geht's dann wieder mit den Spielercharakteren. Kannst
Ja,
du
ich
tolle
meine,
Sachen mitmachen.
aber du hast den Punkt ja selber gesagt, das ist stark
Ja,
vom
das stimmt.
Regelwerk abhängig und
Und vom
was ich
Genre, ja.
spiele. Ansonsten kommt nachher das Lost-Phänomen, ja. Die Leute erwarten eine bessere Geschichte, eine größere Geschichte, und sobald sie vielleicht merken, hör mal, der spinnt sich hier eigentlich nur von einem Abend zum nächsten Abend und hat keine
Ja.
Ahnung, wie es weitergeht, dann ist der Zauber ganz schnell aus. Bei einem Pulp Abenteuer, da weiß ich das, ja. Da ist das, da hast du schon vollkommen recht, da ist das voll in Ordnung. Aber das ist, ja, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht sogar Pulp-exklusiv nennen würde, weil bei allen anderen, ah nee, klar, gibt auch vielleicht jetzt so, was weiß ich, Zombie-Rollenspielen und so weiter, wo man vielleicht auch nicht so große Erwartungen dann an die Story hat. Ach, aber auch da, hängt ein bisschen von der Gruppe ab. Aber ich stelle mir das ansonsten sehr, sehr schwierig vor, dann nicht eben die Erwartungen der Leute zu enttäuschen, dass dann das. Sobald die Illusion durchschaut haben. Und das ist ja wie bei jedem Cliffhanger das Problem, ne? Deswegen darfst du eigentlich auch nie einen schlechten, also da würde ich lieber gar keinen Cliffhanger machen, bevor ich einen schlechten mache, weil dann hast du nachher die ganze Gruppe auf dem Gewissen, weil dann weißt du, ja, okay, dann kannst du dir in Zukunft auch die Cliffhanger komplett sparen, weil dann wirken sie ja nicht mehr.
Ich kann es nachvollziehen im Sinne von, boah, was für ein Cliffhanger. Und dann, oh mein Gott, das war die Auflösung, die Putzfrau, die dir auf die Schulter getippt hat.
Ja, dann brauchst du bei
Da
der Gruppe
startest du
nie wieder einen
direkt schon
Cliffhanger
auf
machen.
einem Tiefpunkt. Der startet der Spielabend schon auf einem Tiefpunkt.
Naja,
Das
das
ist
ist
echt nicht
richtig.
schön. Oh Gott, ja, mal sehen, was die Putzfrau erzählt. Gut, das ist wahr. Man muss übrigens noch sagen, was mir übrigens wo wir gerade noch Dan Brown hatten. Das ist einfach ein Punkt, wo man das eigentlich ganz gut gesehen hat, dass sowas einfach auch zur Belastung werden kann, diese Massen an Cliffhanger. Was in der Literatur dann gut funktioniert, hat in dem Film überhaupt nicht funktioniert, wie zum Beispiel bei Sakrileg. Der war einfach nur unglaublich langweilig. Egal, wie viele Cliffhanger da aufgebaut wurden, das war einfach nicht gut anzusehen. Das endete dann einfach.
Ob das jetzt
nicht
an den Cliffhangern lag, ist jetzt aber die.
Also, das Buch las ich zum Beispiel viel schneller, als der Film zu schauen war, hatte ich den Eindruck.
Boah, das ist aber gewagte These. Ja.
Vom Gefühl her war also das
kein Fan von Dan Brown Verfilmung.
Nee, überhaupt nicht.
Eigentlich aber auch nicht von den Büchern müssen.
Nee, ich fand die Bücher auch nicht gut, ja. Aber gut, so hat man sozusagen seine Cliffhanger. Das sind dann auch die Gefahren, die man dann im Auge behalten sollte, wenn man Cliffhanger konstruiert. Generell würde ich aber jedem mal ans Herz legen, das mal zu versuchen. Also ich glaube, dass es weniger befriedigendere Situationen gibt für den Spielleiter, wenn sich die Gruppe beim nächsten Mal trifft und dann gespannt dich anguckt und sagt, was war denn jetzt mit der Hand auf der Schulter? Jetzt erzähl's endlich. Das ist eine tolle Sache.
Ja, wenn du das Gefühl hast, du endest den Spielabend und die gucken dich an und sagen, was? Ja, wieso?
Das war's schon.
Wir müssen doch jetzt noch und.
Was steht denn im Buch?
Genau, ich sag uns. Ich muss also eigentlich morgen um 6 Uhr raus, aber komm, die Stunde machen wir noch. Ich will jetzt wissen, was da drin steht.
Genau, da muss man hart bleiben. Also wenn man
sich, weil du weißt ja auch noch gar nicht, was in dem Buch stehen wird.
das ist der Zaubertrick.
Ja, und wenn du es weißt, also wenn du vorbereitete Geschichten machst, kann man ja auch durchaus sich das nach guten Szenen für sowas angucken und dann überlegen, wie kann ich diese Szene, wenn wir zu dem Zeitpunkt, zu dem Punkt in dem Abenteuer kommen, wie kann ich da jetzt das noch ein bisschen aufwerten oder wie kann ich das noch ein bisschen dramatischer machen, um da einen Cliffhanger draus zu machen.
Ja, das war unsere Episode zum Thema Cliffhanger, würde ich sagen. Ich hoffe, dass wir einige Hinweise geben konnten und wir haben ja sehr unterschiedliche Ansichten zum Thema Cliffhanger gehabt. Wenn alles gut läuft, hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.